Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und ich wurde gerade jäh vom Frühstückstisch weggelockt am Samstagmorgen. es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit zum Aufnehmen, aber es liegt an einem anderen Teil dieses Podcasts und nicht an mir. Du bekommst nämlich Besuch über das Wochenende und dementsprechend ist es jetzt einfach die einzige Möglichkeit, in den nächsten Tagen irgendwas aufzunehmen. Und da ja unter der Woche einiges passiert ist, haben wir uns gedacht, machen wir es trotzdem, auch wenn es jetzt Samstagmorgen ist, auch wenn es früh ist. Alles richtig wiedergegeben soweit?
Soweit stimmt's. Ich entschuldige mich da natürlich vor allem bei dir und bei euch für das ungewöhnliche Timing. Aber ich denke, wir haben trotzdem schon genug Sachen gesammelt, insbesondere Nachholspiele, Trainerentscheidungen und Co. Also wir haben einiges am Start heute.
Ja, und wir wollen so ein bisschen heute anfangen mit dem LFC, genau mit dem FC Liverpool, um so ein bisschen darauf zu schauen, was sie unter der Woche gemacht haben gegen Everton im Merseyside Derby. War ja ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Dann schauen wir auf den designierten Nachfolger für Jürgen Klopp an der Anfield Road. Wollen danach auch auf das wahnsinnige Spiel schauen zwischen Arsenal und dem FC Chelsea. Da gab es einige Tore zu bestaunen und eine Mannschaft, die am Ende richtig, richtig frustriert war, wo man sich jetzt fragt, wie geht's da weiter? Und am Ende schauen wir auch noch auf Manchester United, wo ja auch nicht richtig Ruhe einkehrt. Erik ten Hag setzt sich da mittlerweile sehr rabiat zur Wehr. Und wir schauen auch auf Oliver Glasner und Crystal Palace, die nach wie vor einen starken Lauf hinlegen. Wir starten aber, wie gesagt, mit dem FC Liverpool, die ihr Gastspiel hatten unter der Woche beim FC Everton. Und Klopps Bilanz ist eigentlich super gegen den Rivalen aus der Stadt. Hat, glaube ich, noch kein Merseyside Derby in der Liga verloren in all seiner Zeit dort. Und Everton hatte keines seiner letzten 12 Premier League Heimspiele gegen Liverpool gewinnen können. Also eigentlich war alles klar für die Reds, die ja die 3 Punkte oben im Titelrennen gerade richtig dolle brauchen. Everton wiederum braucht auch jeden Punkt im Abstiegskampf.
Ist ein hundertprozentiges Must-Win-Spiel für Liverpool. Wir haben ja letzten Wochen schon etwas über die schwächere Phase gesprochen. Das Aus gegen Atalanta, die Niederlage gegen Palace. Aber jetzt durch den 3-1-Sieg gegen Fulham hatten sie wieder leicht Aufwind. Und dann kommt eben dieses eine Derby, was Liverpool jetzt eigentlich chronisch gewonnen hat. Also das eigentlich kann man streichen. Die sind einfach bockstark in diesen Derbys, egal ob auswärts oder zu Hause. Du sagst es, Klopp hat noch kein einziges verloren. Soweit die Voraussetzungen und dann ging es eben in dieses hitzige Spiel, auch bei Liverpool personell ziemlich alle Mann an Bord, Luis Diaz, Darwin Núñez, Salah ganz vorne, Mittelfeld mit Curtis Jones, vielleicht die einzige Überraschung, der wird dann die Dreierreihe komplettieren, neben McAllister und Szoboszlai und hinten Konaté und Van Dijk im Zentrum, Robertson, Trent und Alisson, also mal wieder die vermeintliche Stamm-Viererkette plus Torwart am Start. Und auf der anderen Seite, Everton, können wir kurz drüber fliegen. Wenig Überraschung, Doucouré auf dieser 10er, falscher 9er Position, der einfach den Raum zudecken soll. Calvert-Lewin in zuletzt wirklich guter Form vorne drin. Und hinten mit Tarkowski und Braithwaite, die Brecher, die hinten die Null halten sollen.
Und ich würde sagen, dieses Everton-Team ist eines, das Jürgen Klopp gerade irgendwie nicht bespielen wollte. Weil auch wenn Everton natürlich nach unten drin steht, sie hatten natürlich auch den Punktabzug und deswegen ist ihre Ligaposition ja eigentlich etwas unvorteilhafter, als sie eigentlich gewesen wäre, wenn sie eben nicht diesen Punktabzug hinnehmen mussten. Deswegen war es, glaube ich, ein Spiel, was Jürgen Klopp nicht unbedingt jetzt haben wollte zu dem Zeitpunkt. Und ich denke, genau so ging es dann auch los. Everton hat direkt gezeigt, wer hier im Goodison der Herr im Haus ist. Sie haben versucht, physisch direkt Liverpool zu beeindrucken, sind in die Zweikämpfe geflogen. Die Fans waren direkt da mit der super Stimmung und Everton einfach mit einem sehr, sehr guten Start. Und nach 8 Minuten hätte es ja auch direkt geklappt. Da gab es nämlich schon einen Elfmeterpfiff, der dann aber zurückgenommen wurde.
Genau so war es. Leverton kam richtig gut in die Partie und dann war es eben so weit, dass Allison gegen Calvert-Lewin zu spät kam. Der Stürmer umkurfte den Torwart, gab dann das Foul und auch den Elfmeterpfiff. Aber vorher gab es eine Abseitsposition, also nochmal Glück für die Reds. Aber man konnte direkt am Anfang, finde ich, merken, das ist ein Derby und Everton war zu 100% da, hat die wichtigen Zweikämpfe gewonnen, hatte vorne klare Aktionen, wie eben hier der vermeintliche Elfmeter. Also kein leichter Beginn für Liverpool.
Ja, Liverpool, wie gesagt, wir erinnern uns, eigentlich mit einer nicht guten Form, sind ja in Europa rausgeflogen, dann diese unglückliche Niederlage auch in der Liga gegen Palace und dann gab es jetzt zuletzt dann wieder diesen 3-1 Erfolg gegen Fulham. Deswegen wollten sie jetzt wieder in die Spur kommen, aber Everton hat es einfach nicht zugelassen, dass sie wieder so in ihren Rhythmus finden, den sie auch immer so ein bisschen brauchen, habe ich das Gefühl. Und deswegen war das einfach ein sehr, sehr guter Beginn von den Toffees, die sich dann ja auch nicht viel später belohnen sollten mit dem 1-0 Führungstreffer durch Braithwaite, der nach so einer unübersichtlichen Standardsituation einfach am Ende dann da den Ball reindrückt. Calvert-Lewin wollte ihn auch noch über die Linie schieben, aber der Ball war schon hinter der Linie und dementsprechend dann die dann doch frühe Führung für Everton mit 1-0 nach 27 Minuten durch Braithwaite, der ja auch eine generell überragende Saison spielt und ja sich mittlerweile auch im Kreis der Three Lions bewegt.
Zu Recht. Also ich bin ein großer Fan, macht eine wirklich gute Entwicklung. Bin gespannt, wo das in Zukunft noch hingeht. Um fair zu sein, war das aber der Hallo-Wach-Effekt, glaube ich, den Liverpool auch brauchte. Die hatten danach eine wirklich gute Phase, hatten zwei große Chancen, wo Pickford zur Stelle ist und vor allem Darwin Núñez vorm Tor wieder mal nicht so gut aussah. Eigentlich eine hundertprozentige Chance, wo er es aber nicht schafft, den Überblick zu behalten und den Ball locker einzuspielen, sondern wieder sehr viel Kraft. Und dann ist der Torwart eben da und es geht mit dieser 0-1 Rückstandssituation für Liverpool in die Pause. Und sie mussten rauskommen, sie mussten was verändern. Es ist eigentlich klar, dass sie sich keine Ausrutscher mehr leisten können. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal drüber gesprochen. Die letzten Wochen waren nicht leicht. Du musst jetzt gegen ein Team, was unten drin steht, in Fahrt kommen. Aber sie taten sich schwierig. Auch zweite Halbzeit, kein klassisches Liverpool-Spiel. Immer wieder hat Everton es geschafft, Rhythmus rauszunehmen, gut dagegen zu halten. Und dann um die Stundenmarke wurde es noch schlimmer, weil es war wieder ein Standard. Calvert-Lewin steigt am höchsten und köpft den Ball rein. Wirklich, wirklich schlecht verteidigt. Also guckt euch gerne nochmal die Zeitlupen an und die Analysen. Trent Alexander-Arnold war eigentlich zugeteilt. Van Dijk im Raum. Van Dijk wird weggeblockt von einem Everton-Spieler, kommt nicht zum Kopfball. Und Trent hatte sich darauf verlassen, dass Van Dijk genau das macht. Und was am Ende rauskommt, ist Calvert-Lewin, der aus, ich weiß nicht, 5-6 Metern völlig frei den Ball nur noch einköpfen muss. Darf dir so nicht passieren.
Ich muss sagen, es gab mehrere Situationen, wo ich mich gefragt habe, was denkt Trent Alexander-Arnold jetzt gerade? Was ist seine Intention? Vor allem bei den Standards, der wirkte gar nicht da, der wirkte abwesend, wie in so einem Paralleluniversum. Der hatte gar keine Lust, das zu verteidigen. Und das sieht man ja auch, glaube ich, bei dem Tor, wo er einfach so ein bisschen da rumsteht und irgendwie man sich fragt, was ist jetzt gerade seine Aufgabe? Was macht er hier? Mittlerweile ist es für mich wahrscheinlich einfach die beste Lösung, wenn du ihn bei einem eigenen oder bei einem defensiven Standard einfach irgendwie an die Mittellinie stellst, damit er keinen Schaden anrichtet, weil so geht das einfach nicht. Du kannst ja nicht dich einfach rausnehmen aus dem Spiel und sagen, andere machen das schon für mich. Und Calvert-Lewin ist nun mal ein absolutes Kopfballmonster, so hoch wie der steigen kann, unfassbar. Da kommen die meisten beim Stabhochspringen ja gar nicht hin. Und dann steht 2-0 und ich würde sagen, auch irgendwie verdient, weil Liverpool defensiv, vor allem bei Standards, naiv ist. Und das ist natürlich eine riesige Schwäche. Die haben andere Mannschaften wie City, wie Arsenal einfach nicht.
Nee, und ich finde, das hat auch einfach was mit Cleverness zu tun. Also man muss Trent Alexander-Arnold vielleicht nicht an die Mittellinie stellen, aber du gibst ihm nicht den kopfballstärksten Gegenspieler. Also das von der Zuordnung. Ich frage mich immer, wer sowas entscheidet und wer dann auf die Idee kommt, dass das der Way to go ist, mit Trent in die defensiven Kopfbälle zu gehen. Aber sei es drum, kann jetzt nicht mehr geändert werden. Es steht 2-0 und Liverpool hatte nochmal eine wirklich große Chance, dran zu kommen. In der 70. Minute hat Luis Diaz endlich mal eine 1-gegen-1-Situation, kann mit Tempo in den 16er ziehen, auf seinen rechten Fuß, schlänzt ihn eigentlich perfekt aufs lange Eck, aber der Pfosten ist im Weg. Ich glaube, wenn da das Tor fällt, wird es nochmal eng, ist aber nicht so gewesen und dementsprechend schludert das Spiel dann einfach nur noch aus und endet mit 2-0 für die Toffees. Und was eine schmerzhafte Niederlage für Klopp und Liverpool.
Ich finde, wir müssen jetzt echt auch auf beide Seiten schauen, weil ich mag das dann nicht, wenn einer Mannschaft ein großer Sieg gelingt und dann schaut man nur auf die Verlierer. Weil ich muss auch einfach sagen, das war super von Everton. Die haben das genau so gemacht, wie du es machen musst, gegen die Reds gerade in der jetzigen Situation. Du musst nur mal körperlich spielen, du musst die Standards nutzen, du musst clever sein, du musst physisch dagegenhalten. Das haben sie genau so umgesetzt und sich jetzt wahrscheinlich auch damit endgültig schon gerettet im Abstiegskampf. Deswegen erstmal riesen Respekt an Everton und an Sean Dyche für diese Leistung. Und bei Liverpool natürlich ganz klar die Situation, das war es eigentlich jetzt endgültig für mich. Ich habe es dann ja auch schon mal letztens gesagt gehabt, dass ich glaube, dass sie nicht mehr da oben rankommen. Und das hat jetzt nur noch mal für mich so eine letzte Bestätigung gegeben hier. Und ich fand vor allem auch bei den Spielern, die dann ausgewechselt wurden von Klopp, also Szoboszlai, Trent und Robertson wurden ja alle dann irgendwann rausgenommen. Du hast gesehen auf der Bank, die wissen auch, das war's jetzt. Die haben so frustriert und einfach nur ins Leere geguckt. Ich denke, alle an diesem Tag wussten, das lassen sich die beiden da oben nicht mehr aus der Hand nehmen. Und am Ende war es auch das eigene Verschulden. Wir haben letztes Jahr über Arsenal dann doch hart gerichtet, haben gesagt, sie hatten es einfach nicht in sich gehabt, am Ende City zu schlagen. Und dieses Jahr bei den Reds das Gleiche. Sie haben hier gegen Palace und Everton verloren. Das darf ihnen niemals passieren. Und ich finde, die Kritik muss jetzt genauso hart sein wie bei Arsenal im letzten Jahr.
Gehe ich mit. Für mich ist Liverpool auch fast noch mehr als Außenseiter in dieses Titelrennen gerutscht. Ich bleibe dabei, dass das einfach vor der Saison nicht zu erwarten war mit dem Umbruch, den sie hatten. Fakt ist aber, wenn du da oben drin bist und Chancen hast, und das war eben der Fall, dann darfst du nicht verlieren und vor allem darfst du so nicht verlieren, wie es passiert ist. Weil ich finde, wenn du den 1:1-Vergleich ziehst, ja, zwischen dem Everton-Team und dem Liverpool-Team an diesem Tag, wollte es Everton einfach mehr. Und das darf dir niemals passieren. Nicht in einem Derby, nicht wenn es um die Meisterschaft geht, nicht wenn dein Trainer sich bald verabschiedet und das die Riesenchance ist, Geschichte zu schreiben, dann darfst du nicht wegen Mentalität und Wille verlieren. Und ich finde, man kann es schon darauf reduzieren, weil Everton auch keinen gesegneten Fußball gespielt hat. Das war nicht der Tag im Jahr, wo mal alles zusammenläuft. Die haben sich einfach reingeworfen. Sie haben einfach alles gegeben, um es eklig zu machen, um bei den Standards da zu sein. Und Liverpool konnte einfach nicht dagegenhalten. Tut richtig weh, um es mal in Zahlen umzumünzen. Es gab jetzt von den Buchmachern neue Titelwahrscheinlichkeiten für City, Arsenal und Liverpool. Und Liverpool rangiert da im Moment bei 2,7%. Also de facto sind sie aus dem Rennen. Und ich denke, da sind wir uns einig, das Ding ist durch.
Ja, wir stehen ja jetzt gerade vor dem 35. Spieltag. Liverpool zur Klopps Unzeit. Müssen sie Samstagmittag ran, also nachher gegen West Ham auswärts, auch keine so einfache Aufgabe. Wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr vielleicht schon, wie es da ausgegangen ist. Momentan haben sie eben 3 Punkte Rückstand auf Arsenal bei gleich vielen Spielen und 2 Punkte Rückstand auf City. Und die haben noch ein Spiel weniger. Das heißt, Arsenal müsste mindestens einmal verlieren. Klopp müsste alle seine Spiele gewinnen. Und City, die haben eben noch ein Spiel weniger und sind dementsprechend auch für uns beide hier der große Favorit. Everton mittlerweile mit 8 Punkten Vorsprung bei gleich vielen Spielen auf den ersten Abstiegsplatz, den momentan Luton Town belegt. Ich würde sagen, ein absolut wegweisendes Spiel, eins dieser großen Spiele in der Saison, wo sich für viele Beteiligte einiges ändert. Hier eben für den Abstieg und auch für das Titelrennen. Liverpool hat sich für mich endgültig verabschiedet. Und was wäre jetzt so ein bisschen dein Fazit, um jetzt auch so überzuleiten? Wir schauen gleich auf den Mann, der Klopp folgen wird an der Seitenlinie. Es war dann am Ende wohl nur dieser eine Titel, wohl der unbedeutendste in England, der Carabao Cup, dann doch mit dieser großen Euphorie, die sie dann nochmal hatten, zu wenig. Und vor allem, viele sprechen gerade über den Zeitpunkt, an dem Klopp sein Aus verkündet hat. Ich will jetzt nicht so besserwisserisch tun, aber wir können einfach sagen, von unserer jetzigen Perspektive aus, also im Nachhinein, war es einfach für mich der falsche Zeitpunkt.
Wann hättest du dir es gewünscht?
Also am besten wäre es eben gewesen, wenn du es vollkommen dicht hältst und einfach wirklich sagst, vor dem letzten Spiel am besten, du hast noch Titelchancen, um noch einmal wirklich diese Atmosphäre zu kreieren oder vor den letzten 2 Spielen meinetwegen, ich höre auf, das war's von mir. Aber ich habe es dann ja auch schon letztes Mal gesagt, du darfst einfach nicht diesen Euphorie, diesen Energiepeak Monate vor dem Saisonende haben. weil es muss immer einen Rückfall geben und der wird dann wahrscheinlich umso schwieriger und dass jetzt gerade auch viele Spieler nicht wissen, plant der neue Trainer mit mir, was ist meine Zukunft, will ich noch hier bleiben ohne Klopp, das hat dem ganzen Verein, glaube ich, nicht gut getan.
Spannend, also ich glaube, ich habe es zu dem Zeitpunkt, wo es verkündet hat, auch als sehr guten Zeitpunkt gelobt und würde auch sagen, dass man durchaus mit dem Effekt dauerhaft hätte rechnen können. Also es gibt gerade bei Klopp eben eine weitere Sample Size und das war bei Dortmund, wo er nach dieser katastrophalen Hinrunde sein Aus ankündigt und dann haben sie monatelang herausragend gespielt und gepunktet. Waren, glaube ich, in der Rückrunde das beste oder zweitbeste Team der Bundesliga. Ich finde schon, dass es auch diesen Effekt hätte haben können. Tatsache ist, dass sie eben dieses Peak hatten rund um den Cup gewinnen und dass er jetzt eben abflacht, das stimmt schon. Ich weiß aber nicht, ob ich das auf den Zeitpunkt oder die Entscheidung schieben würde. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Spieler jetzt schon in der nächsten Saison sind und irgendwie hadern, ob sie spielen oder nicht. Ich glaube, es hat einfach nicht gereicht. Ich meine, qualitativ ist das in meinen Augen von Kader her einfach nochmal eine Stufe unter Arsenal und City. Und sie zahlen einfach den Preis für eine lange Saison, für viele Spiele. Vorne sind sie nicht in Topform. Salah, Nunes, Luis Diaz, denen fehlt irgendwie so der letzte Punch. Und wenn du dann in diesen Wochen die Tore nicht machst, glaube ich, ist das eher das, worauf du gucken musst. Und nicht so auf den Zeitpunkt. Also da würde ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass das ehrlich gesagt einen Unterschied gemacht hätte.
Okay. Soweit also der deprimierende Part für alle Reds-Fans. Vielleicht ist jetzt auch die Zeit angekommen, um so ein bisschen optimistischer wieder zu werden. Und wir wollen auf Jürgen Klopps wahrscheinlichen Nachfolger blicken. Es läuft nämlich wohl auf Arne Slot heraus, den Niederländer, der momentan bei Feyenoord Rotterdam in Diensten steht. Er selbst hat schon verkündet, dass er gerne nach Liverpool gehen würde. Und nach Informationen der britischen BBC ist offenbar alles in trockenen Tüchern. Man habe sich auf eine Ablösesumme von 9 Millionen Euro geeinigt, plus etwaigen Bonuszahlungen, die in der Höhe von ungefähr 2 Millionen liegen. Also sagen wir mal, das Paket ist am Ende ungefähr 10 Millionen Euro schwer. Slot ist 45, hat in Holland einen sehr, sehr guten Ruf, hat dort den Pokal letztens erst gewonnen, eine Meisterschaft und stand auch einmal im Conference League Finale, hat schon bei Alkmaar trainiert und jetzt eben bei Feyenoord Rotterdam und hat eben den Ruf sich erworben, einen sehr attraktiven, offensiven und begeisterungsfähigen Fußball zu spielen. Und dementsprechend würde ich sagen, rein was das Fußballerische angeht, erstmal ein logischer Kandidat. Bist du nur happy, bist du nur optimistisch, wie es da gerade viele auf der Insel zu sein scheinen, oder hast du vielleicht auch irgendwo Zweifel in dir entdeckt?
Ich finde es mutig. Also ich glaube, dass es Zweifel gibt, einfach weil es kein Riesenname ist im Trainergeschäft, ist logisch. Wir haben über Xavi Alonso gesprochen, Zinedine Zidane ist mal rumgegeistert. Das war so die Kategorie mit Klopp, wo man auf diesem Level hätte bleiben können. Und man geht eben nicht diesen Weg mit einem großen Namen, sondern nimmt einen aus einer Nicht-Top-5-Liga noch eher unbeschriebenes Blatt im europäischen Wettbewerb, dem, klar, John Champions League gecoacht, auch Conference League bis ins Finale, aber es ist jetzt kein großer Name und ich finde es extrem mutig, ihn zu nehmen. Ich finde, wir hatten eine ähnliche Ausgangssituation bei Bayern, die jetzt rundum scheitern und jetzt eventuell bei Ralf Rangnick rauskommen. Ja, das ist so das Gegenteil, das ist so gar nicht mutig, es ist überhaupt nicht innovativ und ich finde es eigentlich cool, dass Liverpool diesen Weg geht. Ist aber ganz offensichtlich mit Risiko gespickt, ist erst seine 5. Profitrainersaison aktuell von Arne Slot. Du sagst es eben bei Feyenoord, war vorher bei Alkmaar, mit Alkmaar herausragende Leistung gezeigt. Direkt als er übernommen hat, ist vom Co-Trainer zum richtigen Trainer befördert worden. Ich meine, 4. und 2. in der Liga geworden, nur wegen des Torverhältnisses nicht Meister. Dann zu Feyenoord, letztes Jahr dort Meister geworden, dieses Jahr 2. Hat jetzt bei seiner längeren Station bei Feyenoord mit 145 Spielen einen Punkteschnitt von 2,13. Also die lieben den in den Niederlanden. Er macht einen Riesenjob bei beiden Vereinen, spielt mitreißenden Fußball. Ich finde es eine coole Lösung. Definitiv mit Risiko, aber einfach mutig.
Er sagte einmal, dass sein Vorbild Pep Guardiola ist. Er meinte, ich zitiere, dass er ein Kontrollfreak sei, wie Pep Guardiola. Das waren seine Worte. Und auch, es gibt kein Team, dem ich lieber zuschauen würde als Manchester City, hat er mal bei Football International gesagt. Also wir sehen, Ballbesitz, Offensivfußball wie Pep, das ist sein Stil. Setzt meistens auf ein 4-2-3-1 oder ein 4-3-3, was sich aber auch verschieben kann zu einem 4-1-4-1. Die Außenverteidiger spielen wie so häufig in dem modernen Fußball eine zentrale Rolle, sollen die Offensive unterstützen. Dann ziehen eben die Außenspieler, die offensiven Außenspieler nach innen, um so auf den Außen mehr Platz zu generieren. Die Achter und die Sechser verschieben sich. Also da ist alles sehr variabel in seinem Stil. Glaubst du, das passt zu den jetzigen Spielern im LFC-Kader?
Total. Ich finde, er hat viele Parallelen mit Klopp. Auch wenn er Pep Guardiola genannt hat, ist das, was Experten in den Niederlanden über ihn sagen, eigentlich eine 1-zu-1-Beschreibung zu Klopp. Ich habe mal ein paar Zitate rausgesucht. Sie sagen, dass Slots Team immer mit die Fittesten sind der Liga. Das wäre so das Kernelement, was er immer von Anfang an predigt, dass sie eben unfassbar viel Kondition haben, viele Sprints ziehen, weil er exzessives Angriffspressing spielt. Und das in Kombination mit dem, was du gesagt hast, den aktiven Flügelverteidigern, das ist ja eigentlich Peak-Heavy-Metal-Fußball von Klopp. Also ich glaube schon, dass er diesen Stil sehr gut übernehmen kann. Hat viel mit Kontrolle gearbeitet, Ballbesitz ja, ist aber auch eine andere Situation, wenn du in der Eredivisie coacht und dann eben auch viel gegen schwächere Teams spielst, musst du deinen Stil, glaube ich, mehr anpassen als in der Premier League mit Liverpool. Also ich bin super gespannt, was sich durchsetzt. Aber Tatsache ist, er hat auch diese Seite Heavy-Metal-Fußball, Klopp, fitte Teams, viel Pressing. Also ich glaube schon, dass man einen Nachfolger wollte, der einen sehr ähnlichen Spielstil pflegt wie Klopp.
Ja, ich finde es auch ganz spannend. Du hast gerade gesagt, dass es auf jeden Fall eine mutige Entscheidung ist, ihn zu holen. Ich sehe schon ein paar Parallelen zu Erik ten Hag und Manchester United, wenn ich ganz ehrlich bin. Jemand, der in der Premier League komplett unerfahren ist, kommt aus den Niederlanden mit einer großen Reputation, offensiven und wirklich begeisternden Fußball zu spielen. Und ich weiß noch, wir hatten ungefähr die gleiche Diskussion schon mal damals, da kann man einfach drauf verlinken jetzt in der Folge, bei Erik ten Hag. Du meintest damals schon, er wäre für dich der ideale Nachfolger bei United. Und ich war auch schon so ein bisschen kritisch, weil das ist nun mal wirklich was anderes. Du kannst die Eredivisie nicht vergleichen mit der Premier League. Da hast du ein ganz anderes Niveau, was die Physis angeht, was die Laufbereitschaft auch angeht, die Intensität von Spielen. Und dementsprechend kannst du einfach nicht den Fußball aus der Eredivisie in die Premier League übertragen. Ten Hag meint ja heute auch, es sei irgendwie nie sein Ziel gewesen, diesen identischen Fußball zu spielen. Vielleicht, weil man es auch einfach nicht so kann. Jetzt hat Ten Hag trotzdem nochmal einen anderen CV gehabt als jetzt Arne Slot. Ten Hag hat bei den größten Vereinen vorher gearbeitet, hat dort auch unter ganz großen Trainern schon assistiert vorher, unter Pep auch bei Bayern München. Slot hat diesen großen CV mit den großen Vereinen eben nicht. Und um nochmal eine ganz andere Perspektive reinzubringen, manche Liverpool-Fans hätten sich jetzt auch gerne mal einen anderen Trainertypen gewünscht. Jemand, der vielleicht eher so ein bisschen abwartender spielt, der vielleicht nicht so Heavy-Metal-mäßig unterwegs ist, um dafür vielleicht auch so ein bisschen die Langlebigkeit von manchen Spielern zu erhöhen. Weil jetzt gerade ist die Belastung natürlich schon wirklich unglaublich mit diesem intensiven Fußball. Das kannst du vielleicht auch einfach nicht über so einen langen Zeitraum durchziehen. Vielleicht auch jetzt gerade ein Grund, warum sie abflachen. Was sagst du zu diesen ganzen Punkten?
Ich kann es schon nachvollziehen. Also für mich ist das eigentlich die spannendste Facette von dieser Trainerentscheidung. Gehst du den Weg weiter? Behältst du deinen Spielstil, bleibst bei und versuchst einfach, jemanden zu finden, der das 1-zu-1 weiterbaut? Oder gehst du einen komplett anderen Weg? Das wäre jetzt auch ein ziemlich cleaner Cut gewesen. Du hättest mit, ich weiß nicht, ob man Inzaghi bekommen hätte, aber du hättest mit so einem Trainertypen in eine ganz andere Richtung gehen können. Es kommen Transferphasen, das Budget ist da. Der Kader ist, würde ich sagen, relativ flexibel und jetzt schon relativ breit aufgestellt mit vielen Talenten. Also du hättest auch einen guten Zeitpunkt gehabt, komplett konträr zu gehen. Und das eben nicht zu machen, ist für mich wirklich das Spannendste. Ich kann es nachvollziehen, weil Liverpool steht mittlerweile für diesen Fußball. Also es macht einfach Spaß, Liverpool-Spiele zu sehen und das quasi aufs Spiel zu setzen, diese Identität mit einem neuen Trainer, der dann vielleicht auch den Kader umstellt, hin zu einem mehr kontrollierten, abwartenden Ball. Und dann funktioniert das nicht. Dann kannst du eben sehr schlecht diese 180-Grad-Wende machen und wieder zu Klopp-Fußball wechseln. Deswegen ist es so ein bisschen der Safety-Step, würde ich sagen, bei diesem Spielstil zu bleiben und einen Trainer aus dieser Richtung zu holen. Ich kann es aber nachvollziehen, weil wenn wir uns rein angucken, was im Moment so den Weltfußball dominiert, dann sind das eher die Inzaghi-Typen als die Klopp-Typen. Trotzdem, ich freue mich drauf, einfach das Team zu sehen und ich finde es gut, dass dieser Spielansatz eben in der Liga bleibt, auch auf höchstem Niveau mit diesem aggressiven Pressing fit sein und einfach Vollgas reingehen. Ob es jetzt für Liverpool, was Titel angeht, das Beste ist, da bin ich auch wirklich gespalten.
Ich denke, für alle neutralen Zuschauer und Fans des Fußballs in England ist es eine gute Nachricht, weil das heißt, dass wir auch nach wie vor einen offensiv ausgerichteten FC Liverpool bestaunen können. Als Fan wäre ich, glaube ich, kritischer aus den genannten Punkten. Ich denke, das ist ein riesiger Schritt aus der Eredivisie in die Premier League, den in den letzten Jahren kein Trainer reibungslos geschafft hat. Ten Hag ist das beste Beispiel dafür. Slot spricht sehr gutes Englisch, was definitiv ein Argument für ihn gewesen sein dürfte. Aber ich bin jetzt echt gespannt, was wir schon gesehen haben. Er kann auch in der ersten Saison Erfolg haben. Also in der ersten Saison bei Feyenoord hat er sie direkt ins Conference League Finale geführt. Was glaubst du, will er Veränderungen haben in seinem Kader, wenn er jetzt wirklich letztendlich der Nachfolger von Jürgen Klopp wird? Oder auch jetzt an deiner Stelle, was würdest du machen? Würdest du diesen ja fast schon fertigen Kader einfach so übernehmen und in der ersten Saison schauen, was drin ist, um danach zu justieren?
Also ich glaube, er hat eine extrem komfortable Situation, weil der Kader eben ziemlich fertig ist. Und wenn du jetzt die 1, 2, 3 Spieler holst, die für dich einfach das System nochmal optimieren, zu deinem Fußball passen, vielleicht mit dem du schon gearbeitet hast, glaube ich, ist das ein ziemlich guter Mittelweg. Ich glaube weder, dass er den Kader 100% stehen lässt, noch dass er ihn komplett umwirft. Das ist eben das Charmante, wenn du einen Trainer holst, der ähnlichen Fußball spielt wie vorher. Du musst diese Kaderstruktur, die Taktik, die Formation nicht völlig über den Haufen werfen. Deswegen denke ich, dass das ein relativ ruhiger Umbruch wird. Und ich glaube auch, so ein bisschen wie du angedeutet hast, dieses erste Jahr, ich glaube, man könnte so ein bisschen Glück haben mit dieser Anfangsphase. Ten Hags erstes Jahr war auch sehr gut bei United, ziemlich gut. Und warum nicht? Er hat es jetzt mehrmals gezeigt bei seinen Trainerstationen, dass er einen Instant-Effekt haben kann mit einem Team, was jetzt schon ähnlichen Fußball spielt unter Klopp. Ich sehe nicht viel, warum das scheitern sollte.
Okay, wir dürfen, glaube ich, alle gespannt sein. Wie gesagt, heute spielen die Reds bei West Ham. Trotzdem noch ganz kurz, vor allem auf so einzelne Personalien. Mo Salah, Virgil van Dijk und vielleicht noch Gakpo und so weiter. Das sind Spieler, die gerade irgendwie alle das Scheinwerferlicht auf sich ziehen. Van Dijk, weil er letztens nach dem Aus in der Europa League auch so ein bisschen seine eigenen Mitspieler angezählt hat. Mo Salah ist in einem absoluten Formtief, kam nach der Verletzung nie wieder richtig in Gang und ist gerade irgendwie so ein bisschen das Sinnbild für mich, warum es nicht mehr läuft. Er wirkt auch gar nicht mehr so richtig motiviert, will er weg. Und Gakpo definitiv jetzt gerade noch kein Erfolg der Transfer. Was siehst du jetzt zum Beispiel bei den drei Spielern? Wie viele, glaubst du, werden wir in der nächsten Saison noch beim LFC sehen?
Zwei davon übernehme ich sehr gerne. Den dritten darfst du beantworten. Also für mich das erste, Van Dijk, ist, glaube ich, der Führungsspieler, den du dir wünschst. Also auch wenn er da mal angeeckt ist, vielleicht in der Wortwahl nicht 100% in der Linie war. Ich glaube, den liebst du als Trainer und ist eine Liverpool-Mini-Legende vielleicht durch das, was er die letzten Jahre geleistet hat. Ich glaube, sie werden alles tun, um den zu halten. Mhm. Und glaube auch, dass es so kommen wird. Gakpo ist für mich doch jetzt ein perfekt Match. Also Arne Slot kommt aus derselben Liga, wahrscheinlich schon gegen ihn trainiert. Ja, müsste sich überschnitten haben. Sind beide Holländer. Das müsste harmonieren. Und ich glaube, an seiner Stelle jetzt zu gehen, könnte ich nicht nachvollziehen. Ist für ihn ein perfekter Neustart. Mhm. Ich glaube, das wird er mitnehmen. Die einzige Personalie, wo ich ehrlich gesagt nicht zu einem Ergebnis komme, ist Mo Salah. Also hilf mir sehr gerne weiter. Ich habe nicht so eine richtige Antwort. Er ist ein Weltklasse-Spieler, vielleicht einer der besten Flügelspieler, die wir je gesehen haben in der Premier League. Und jetzt zu spekulieren, ob seine Zeit vorbei ist, irgendwie, ich tue mich extrem schwer, da jetzt eine Antwort zu finden.
Ich denke, er ist wirklich eine Legende, weil er diesen Verein über Jahre getragen hat, was die Tore angeht. Und er ja auch so ein bisschen was Neues in den Fußball gebracht hat oder auch in diese Mannschaft, weil eigentlich keine Mannschaft hat es jemals gehabt, vorher so krass in der Premier League, dass die Tore auf einen Außenspieler eigentlich verteilt waren. Meistens macht der Mittelstürmer die meisten Tore. Da hast du vielleicht noch einen Zehner, der gefährlich ist. Aber dass eigentlich Liverpools Torjäger rechts außen spielt, war ja an sich schon mal irgendwie faszinierend. Mit natürlich Sadio Mané, mit Roberto Firmino, Henderson, Fabinho, Wijnaldum. Das war eben diese Hochzeit von Klopp, von Liverpool. Die können sie nicht mehr so reproduzieren. Das weiß, glaube ich, auch Salah. Das weiß auch Van Dijk. Deswegen habe ich ihn gerade auch angesprochen. Ich glaube, Van Dijk könnte sich seinen Verein eigentlich mehr oder weniger aussuchen. Den würden alle nehmen. Salah weiß ich nicht. Er wirkt für mich einfach gerade schon ein bisschen gealtert, ist 31. Und dass er jetzt zum Beispiel auch lange gefastet hat, ist für mich keine Ausrede. Der hat immer gefastet, wenn Ramadan war. Deswegen kann man das jetzt nicht singulär als Erklärung nehmen, warum er jetzt gerade oder die letzten Monate nicht mehr performt hat. Und ich glaube fast, dass er weg will. Er wollte ja in den letzten Transferfenstern im Sommer auch dann ja ab und zu schon irgendwie einen Wechsel forcieren, Richtung Wüste, Richtung großes Geld. Ich glaube, wir könnten gerade so ein bisschen die Abschiedstournee sehen von ihm.
Ich bin mega gespannt. Lass uns vielleicht abschließen mit einer kurzen Prognose von dir. So von einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 so die Traumhochzeit ist zwischen Arne Slot und Liverpool und eine 0 ist, die beiden trennen sich nach den ersten 3 Spieltagen. Was glaubst du, wo werden sie ungefähr landen? Wie wird's laufen?
6.
Ah, der Diplomat, wieder irgendwo in die Mitte getippt.
Ja, ich würde sagen, irgendwie nicht so gut. Also du wahrscheinlich ein bisschen höher, oder?
Ich glaube, ich würde mit einer 7,5 bis 8 gehen. Ich bin echt zuversichtlich. Ich glaube, es wird gerade am Anfang gut funktionieren. Und ich freue mich einfach drauf. Also lass uns doch mit einer positiven Note schließen, das ganze Liverpool-Kapitel. Sie haben jetzt den Kader umgebaut, haben einen spannenden Trainer geholt, mit vielen Ideen. Ich glaube, ich gehe einfach mal mit einer positiven Note.
Ja, komm, dann lassen wir deine letzten Worte hier einfach mal so stehen und schauen auf ein anderes Spiel, was ebenfalls unter der Woche stattfand am Dienstag. Das war das London Derby zwischen Arsenal und dem FC Chelsea. Hat auch einige spannende Themen für uns hervorgebracht. Nicht nur aufgrund des Endergebnisses, was dort lautete 5:0 für die Gunners, die Chelsea zu Hause einfach mal düpiert haben, die ohne Cole Palmer anreisen mussten. Und da fehlt direkt was, wenn Cole Palmer, der beste Torschütze der Liga, eben nicht zur Verfügung steht. Und am Ende war es eine absolute Demontage von den Blues, die hier keine Chance hatten. Arsenal konnte machen, was sie wollten. Trossard, White doppelt, Havertz doppelt waren die drei Torschützen. Und am Ende steht ein frustrierter Mauricio Pochettino.
Ja, zu Recht. Also er hat, glaube ich, vor dem Spiel oder vor einer Woche gesagt, dass es nicht Palmer FC ist, sondern Chelsea FC. Ist schlecht gealtert, die Aussage. Ja. Und jetzt muss er sich eben vor die Kameras stellen, nachdem du im Derby so vorgeführt wirst. Also sie hatten wirklich keine Chance. Also hinten raus, das ist einfach so hergegangen. Er hat gesagt, when we have bad days, we are so, so bad. Mhm. Also ich musste echt schmunzeln, weil irgendwie wird er immer sympathischer, sich hinzustellen und einfach so eine resignierende Aussage passt zur Saison. Ich glaube, er kann sich selber nicht erklären. Aber das ist keine Truppe, mit der du 1-2-0 hinten liegen möchtest. Da fehlen, glaube ich, einfach die Leader. Es fehlt der Charakter im Team. Es funktioniert einfach nicht. Und dann so unterzugehen, darf dir nicht passieren. Vor allem, weil es für sie ja auch Richtung Europa noch eigentlich um was gehen würde.
Ja, sie sind ja eigentlich voll drin und waren jetzt auch nicht so schlecht drauf die letzten Wochen. Und dann kommen sie dahin zum Londoner Rivalen, den sie ja vielleicht auch so ein bisschen daran hindern wollen, jetzt die Premier League dann doch noch zu gewinnen. Aber wie gesagt, sollten ja zuallererst auch ihre eigenen Ziele verfolgen. Und dann lieferst du da so furchtbar schlecht ab. Deswegen, glaube ich, ist Cole Palmer auch echt ein Schwergewicht, wenn es darum geht, nachher Spieler der Saison. Weil ich glaube, er hat Chelsea schon getragen, fast irgendwie alleine auf seinen noch sehr jungen Schultern nach seinem Transfer von Man City. Und jetzt fehlt er einmal und die ergeben sich und haben eigentlich keine Chance. Ich weiß gar nicht jetzt, wo man da zuerst anfangen soll. Erstmal, ist Pochettino der richtige Mann, wenn die Mannschaft so auseinanderfallen kann? Und er meinte ja, when we are bad, we are so, so bad. Das stimmt auch einfach. Und irgendwie auch, du hast da jetzt für sündhaft teures Geld eine Mannschaft zusammengekauft, die anscheinend überhaupt nicht zusammen funktioniert.
Ist ein legitimer Punkt. Also ich glaube, wenn wir jetzt in der Kritik so ein bisschen Ordnung reinbringen wollen, musst du bei der wahrscheinlich spektakulärsten Zahl anfangen und das sind die Gegentore. Da stehen sie jetzt bei 57. Ja. Es ist die gegentorreichste Premier League-Saison ever für Chelsea. Das darf dir nicht passieren und die Saison ist nicht mal durch. Also sie sind jetzt schon bei dieser Marke. Spieltag 35 kommt noch, heißt noch ein paar Meter zu gehen und so wie sie sich ja, anstellen, kann das auch noch gut nach oben gehen. Mit so einer Marke spielst du nicht oben mit. Also das ist nicht Chelsea-like, das ist überhaupt nicht der Conte und Mourinho-Fußball, den wir mal gesehen haben. Sie sind hinten einfach total offen und ich glaube, das ist mit Abstand die größte Stellschraube, an der du drehen musst. Ich würde neben der reinen Defensive, also in Klammern die Viererkette, noch Enzo Fernandes mit ins Boot holen, der eine wirklich schwierige Zeit hat seit seinem Transfer, wird jetzt operiert, hat seit 6 Monaten Schmerzen und er wird es nicht mehr aushalten. Das war jetzt so seine Kurzfassung zu seiner Situation und ein kleiner Ausblick, dass er auf jeden Fall erstmal ausfällt und dann hoffentlich irgendwann schmerzfrei zurückkommt. Mhm. Ich glaube, das ist ein Spieler, der kann dir so viel geben, so viel defensive Stabilität
und es
passt ins Bild. Ja, ich glaube, ich halte relativ viel von ihm, aber ist auch nicht der Punkt, aber es läuft einfach nicht zusammen. Caicedo ist nicht in Form, Enzo Fernandes ist wahrscheinlich seit langem verletzt, du hast kein richtiges Innenverteidiger-Duo, du hast einfach keine Konstanz und ja, für mich das ist der ganz große Punkt, wo du anfangen musst, wenn du über die Misere von Chelsea sprichst.
Du kannst eigentlich in jeder Position für mich weitermachen. Also mit Jackson hast du einen Stürmer, der das Tor nicht trifft. Caicedo und Enzo Fernandes haben furchtbar schlecht abgeliefert. Caicedo, oh mein Gott, der hat so viel Geld gekostet. Und was ich den schon für Fehlpässe habe spielen gesehen in diesem Jahr jetzt, unfassbar. Enzo Fernandes kam mit so vielen Vorschusslorbeeren, Weltmeister, so jung. Und ist für mich auch überhaupt kein richtiger Teil einer funktionierenden Mannschaft. Ist vielleicht noch so ein bisschen, würde ich sagen, so der Spieler, der so im orangenen Bereich unterwegs war. Also jetzt nicht grün, aber auch nicht wirklich rot von der Qualität her. Also ich finde, das geht noch bei ihm. Aber trotzdem, für das Geld, da haben sie einfach, glaube ich, viele, viele Mal ins Klo gegriffen, um es mal jetzt deutlich auszudrücken. Und nach wie vor hast du dann Spieler, die da rumlaufen wie ein Gallagher, wo du nicht weißt, geht der, bleibt der. Du hast Spieler, die sich um Elfmeter streiten, wie letztens, was ja auch nie ein gutes Zeichen ist, wenn es ja auch schon so hoch stand, wie es dort stand. Also es deutet momentan vieles darauf hin, dass Chelsea dieses Projekt, was jetzt andere Menschen da ins Feld führen würden, nicht ich, das dauert einfach noch sehr, sehr lange. Und ich glaube, einen baldigen Erfolg dürfte man nicht erwarten. Trotzdem, Arsenal auf der anderen Seite haben es eben auch gnadenlos ausgenutzt und hier mit 5:0 gewonnen und sind wieder richtig in die Spur gekommen. Nicht so wie Liverpool jetzt gegen Everton.
Arsenal ist back, so sieht's aus. Haben jetzt in der Liga 2 Spiele in Folge gewonnen gegen die Wolves und jetzt gegen Chelsea, beides Male zu 0. Auch hier diese schlechte Woche, ähnlich wie bei Liverpool, gegen Bayern ja aus der Champions League geflogen, gegen Villa in der Liga verloren. Aber sie anscheinend schaffen es, diesen Turnaround irgendwie zu machen. Und das so gut. Also wir könnten jetzt wieder ein bisschen ins Detail gehen, drüber sprechen, dass Thomas die tiefe 6 spielt, Declan Rice die 8. Aber es ist überhaupt nicht der Punkt. Da hat einfach alles ineinander gegriffen gegen einen schwachen Gegner. Wenn die sich in den Raus spielen, Chapeau. Mhm. Also vielleicht, wenn ihr in die Highlights geht, achtet mal auf die Pässe und Bewegungen von Ødegaard. Ich habe selten was Besseres gesehen. Hängt natürlich damit zusammen, dass er keine Gegenwehr hat und man eher gegen Fahnenstangen spielt. Trotzdem, diese Übersicht, die Pässe, herausragend. Also ich hatte richtig Spaß. Das war De Bruyne-Style.
Ja, das ist eben wieder das Arsenal, was wir ja auch lange gesehen haben, die ganze Saison über. Und du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, Arteta geht ja auch gerade wieder zurück zum Erfolgsrezept, dass Rice eben nicht die tiefe 6 spielt alleine, sondern er auch so ein bisschen nach vorne gehen kann und dann jetzt nicht Jorginho, sondern Thomas Partey die tiefe Rolle spielen. Ich glaube, so musst du es auch machen, so sind sie für mich am stärksten. Und deswegen deutet gerade vieles darauf hin, dass sie so der einzige wirkliche Konkurrent von Man City sein können, die aber wiederum auch einfach unfassbar abgeliefert haben, auswärts gegen Brighton. Die haben sie einfach mal mit 4:0 abgeschossen. Brighton ist für mich auch nicht mehr das Brighton, das sie mal waren. De Zerbi macht da gerade für mich keinen guten Job, kann man auch mal so deutlich sagen. Ist für mich auch gerade so ein bisschen untergegangen, dass er ja noch auf dem Radar von vielen Topclubs stand. Für mich sollte er da jetzt gerade auf keinen Fall stehen, weil Brighton entwickelt sich dann doch gerade zurück. Und die hatten absolut keine Chance gegen Man City, aber die natürlich auch wieder absolut gnadenlos.
Ja, die sind einfach 3, 4, 5 Level weiter. Was City im Moment macht in dieser Form, konnte Brighton nicht annähernd gegenhalten. Ich wird, wie ich es meistens tue, das Serbien ein bisschen in Schutz nehmen. Für mich ist das Teil des Prozesses, wenn du dir individuell anguckst, dass die mit Baleba und Moda auf der Doppel-6 dann gegen Rodri, De Bruyne und Kovacic spielen. Ich bin einfach der Meinung, du darfst dann auf die Mütze bekommen. Das ist irgendwie Teil des Spiels. Für mich eher sensationell, wenn du eben phasenweise dagegen hältst. Haben auch in dem Spiel nicht von ihrer Taktik abgewichen, dass vielleicht das, was du ihm immer vorwerfen kannst oder eben bewundern kannst, je nachdem, wie du stehst, haben eigenen 16er versucht, das Spiel aufzubauen, Tiki-Taka zu spielen. So ist auch, ich glaube, der erste Foden-Treffer gefallen, wo sie dann im eigenen 16er den Ball verlieren. Aber dann auch, wenn du es dir jetzt anguckst, wer den Ball verliert, das ist Valentin Barco, 2004er-Jahrgang, Startelf-Debüt, der dann eben gepresst wird von 8 City-Spielern. Ja, shit happens, vielleicht um das einzuordnen. Richtung Meisterschaftsrennen können wir aber festhalten, City lässt keine Federn und ist in der Form, in der sie eigentlich immer sind, wenn es Richtung Zielgerade geht.
Würdest du sagen, da gibt es noch irgendeinen Zweifel daran, dass Man City das jetzt auch zum 7. Mal schafft oder zum nächsten Mal? Das wären dann, glaube ich, jetzt 6 aus 7, die sie in den letzten Jahren geholt haben. Das ist für mich das, was eigentlich keine gute Liga ausmacht. Du sagst ja eigentlich, eine Liga ist gut, wenn sie kompetitiv ist, wenn nicht immer eigentlich klar ist, wer Meister wird. Und anscheinend schaffen sie es wieder. Das ist unter dem Strich für die Premier League kein gutes Zeichen.
Ja, sie ist auf jeden Fall nicht spannend. Ich bin immer ein bisschen zwiegespalten bei diesem, ist eine Liga gut oder nicht gut. Tatsache ist, dass City, wenn wir ehrlich sind, mit Abstand das beste Team ist. Was die in der Champions League gegen Real gemacht haben, was die jetzt in der Liga machen, das ist einfach Weltspitze und da sind sie nochmal einen guten Schritt vor den anderen Teams. Zu deinem Halbsatz, ich würde aber nicht sagen, dass das durch ist. Also ich habe durchaus Zweifel. Es ist jetzt genau ein Ausrutscher, den sie sich leisten können, wenn sie das Nachholspiel gewinnen und damit dann von den Spielen her gleich sind mit Arsenal, wären sie 2 Punkte vor. Das heißt, die beiden trennt genau eine Niederlage. Ich würde sagen, das ist weiterhin offen. Tatsache ist aber, dass City Favorit ist, ist jetzt nach den Buchmachern, die Statistik hatte ich am Anfang schon mal eingeführt, bei knapp 62%, Arsenal bei 35%. Ja, ich finde das ziemlich realistisch. Es ist schon deutlich wahrscheinlicher, dass City das Rennen macht. Aber Arsenal meldet sich zurück und wirkt auch sehr stabil. Also warum nicht?
Okay, du also noch so ein bisschen hoffnungsvoller als ich, dass es vielleicht mal einen anderen Premier League Champion geben kann. Ich habe da eigentlich keinen Zweifel mehr dran. Aber wir werden schauen, wer da jetzt am Ende genau die Oberhand behält. Also dann natürlich auch riesige Duelle an diesem Spieltag. Arsenal mit dem North London Derby gegen Tottenham, die natürlich auch noch groß im Geschäft sind um die Champions League und dementsprechend nicht nur Arsenal daran hindern wollen, den Titel zu gewinnen, sondern auch eigene Ambitionen untermauern wollen. Wir schauen weiter in unserer Agenda auf Manchester United, die so ein bisschen abseits des Platzes mal wieder für Furore sorgen und vor allem ihr Boss Erik ten Hag. Der wurde ja nach dem FA Cup-Sieg gegen Coventry scharf kritisiert. Es galt so ein bisschen vielleicht sogar als sein Sargnagelspiel. Und viele oder einige Medien haben auch nicht zurückgehalten in ihrer Bewertung, meinten, das wäre eigentlich peinlich gewesen, wie United da weitergekommen ist. Ich glaube, dieses Wort habe ich ungefähr auch so benutzt, letzte Folge oder vorletzte Folge. Das hat dann wiederum darin gemündet, dass Ten Hag entschieden hat, bei seiner Pressekonferenz vor diesem Wochenende keine Fragen von Journalisten von 3 Medien zu beantworten, nämlich vom Sun, von Mirror und von den Manchester Evening News. Und er meinte, die mediale Reaktion auf ihr FA-Cup-Spiel gegen Coventry wäre embarrassing und a disgrace gewesen, also peinlich und eine Schande. Hat er schon mal gemacht, ich glaube, das war Ende des vergangenen Jahres, da wurden auch schon Journalisten von Pressekonferenzen verbannt. Jetzt durften sie teilnehmen, aber eben keine Fragen stellen. Macht er es gerade gut, weil er so ein bisschen wehrhafter wirkt? Oder ist er einfach ultra sensibel und zeigt dadurch vielleicht auch keine Größe?
Also es wirkt ein bisschen so, als hätte er sich mit Paul Dardai abgesprochen. Liebe Grüße an alle Hertha-Fans. Naja, es ist überhaupt nicht souverän. Also genauso wie bei Paul Dardai, der die Pressekonferenz abbricht, ist sowas kindisch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also sie tun sich extrem schwer gegen den Zweitligisten, haben wirklich viele Themen, die sie selber aufmachen. Die Anthony-Geste während des Spiels, die Leistung in der Liga, im Cup. Und dann sperrst du Journalisten vor einer Fragerunde. Also ich finde es so ziemlich den schlechtesten Move, den du hättest machen können. Und ja, vor Amtsantritt war ich großer Ten Hag-Befürworter, fand auch, dass er über Phasen gute Entscheidungen getroffen hat. Aber Stand jetzt ist er nicht haltbar und für mich ist das eine Abschiedstournee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in die nächste Saison geht.
Ja, also ich hätte dann wahrscheinlich auch keine Frage ihm stellen dürfen, nach meinen Aussagen nach dem Spiel gegen Coventry. Deswegen ist es natürlich einfach schlecht, weil es zeigt, dass du damit nicht umgehen kannst. Also Kritik musst du aushalten, wenn du der Trainer beim vielleicht größten Verein der Welt bist oder zumindest einem der größten Vereine und ganz sicher dem größten Verein in England. Das musst du aushalten können, da musst du drüber stehen können. Und dann kannst du einfach sagen, auch wenn dir dann die Frage gestellt wird, waren Sie das nicht letztens, der mich so scharf kritisiert hat und so weiter. Du kannst es ja auch so ein bisschen spielerischer dann lösen. Aber irgendwie einfach diese Reporter dann auszuschalten, halte ich für einen ganz, ganz schlechten Weg. Und vor allem, wie gesagt, Journalisten oder die Medien sind auch häufig dann die Verstärker eines Themas, eines Vereins. Und ohne die Medien wäre United vielleicht auch nicht so groß, wie es heute ist. Deswegen muss man auch immer so ein bisschen die Balance behalten. Was sagst du zu den ganzen Gerüchten, dass Thomas Tuchel anscheinend Lust hätte, den Verein zu übernehmen? Würdest du jetzt gerade sagen, Ten Hag sollte, wie gesagt, eher weichen und jemanden wie Thomas Tuchel, den könnten sie gebrauchen?
Also ich habe es ja gerade gesagt, für mich ist es eigentlich ausgeschlossen, dass sie mit Ten Hag weitermachen. Ich glaube, da ist so viel verbrannte Erde. Du hast jetzt mit den neuen Besitzern und Co. einfach die Möglichkeit für einen Neustart und ich glaube, den wird es geben. Und ja, also wenn du Thomas Tuchel wirklich haben kannst, der, wer weiß, vielleicht dieses Jahr noch die Champions League gewinnt, zum zweiten Mal in seiner Karriere, ja, dann nimmst du den. Also das wäre ein super Fit. Sicherlich auch nicht einfach und natürlich auch Potenzial, dass es knallt. Aber wenn du jemanden von dem Format noch gewinnen kannst für das United-Projekt, was seit Jahren kein attraktiver Trainerjob mehr ist, dann musst du den nehmen. Aber ich befürchte, dass man ein Regal tiefer suchen muss.
Ganz kurze andere Perspektive noch von mir. Ich muss sagen, grundsätzlich mag ich das gerade schon von Ten Hag, dass er sich jetzt so ein bisschen wehrhafter zeigt, dass er so ein bisschen mehr dagegen hält. Er hat es jetzt hier falsch gemacht, dass er jetzt die Reporter von der Fragerunde ausgeschlossen hat. Aber insgesamt, er hat dann ja auch letztens wieder auf seine Arbeit verwiesen, auf seine Erfahrung die letzten Jahre, was er geleistet hat. Hat ja auch gesagt, jetzt sind wir in 2 Jahren aufeinanderfolgend in den Pokalfinalen drin. Das ist eine gute Leistung von uns, das muss man erstmal schaffen. Ich finde, grundsätzlich ist das richtig. Also du musst auch als United-Trainer so ein bisschen Ecken und Kanten zeigen.
Ja, ja, gehe ich mit, wenn es eben nicht das Ausschließen von Journalisten gewesen wäre. Aber fair zu sagen, auf jeden Fall. Okay. Lass uns dann kurz sportlich abschließen. Sie haben mit 4-2 gegen Sheffield gewonnen. Passend zur Saison auch kein ruhiges Spiel. Lagen 2-mal hinten, einmal 1-0, einmal 2-1. Konnten hinten raus dann eben noch die Treffer machen. Insbesondere Bruno Fernandes mit einem sehr guten Doppelpack, Weitschuss getroffen und Elfmeter verwandelt. Am Ende Hojlund mit dem 4-2. Ging dann auch in Ordnung, aber wie schwer die sich tun gegen den Tabellenletzten. Ja, also mir fällt es einfach schwierig, wirklich Argumente für dieses Team aktuell zu sammeln.
Haben heute am Samstagnachmittag das Heimspiel gegen Burnley. Burnley ja auch eine Mannschaft, die gerne den Ball hat. Das liegt ihnen dann vielleicht sogar. Aber das Stolperpotenzial ist da definitiv heute auch groß gegen den heißen Abstiegskandidaten. Trainiert von Vincent Kompany. Letztes Thema der heutigen Folge ist Ole Glasner und Crystal Palace, die wieder mal gewinnen, nachdem sie ja am vergangenen Spieltag West Ham mit 5-2 aus dem Stadion geschossen haben, gab es hier das nächste Heimspiel gegen Newcastle, die ja auch noch ganz heiß im Rennen um Europa sind. Aber Crystal Palace wieder mal überragend und vor allem der Mann der Stunde, Jean-Philippe Mateta, erfolgreich.
Ja, mein Spieler des Spieltags der letzten Woche macht einfach so weiter, macht beide Tore gegen Newcastle, gewinnt 2-0 und für mich trägt der Erfolg 2-3 Namen und einer davon ist dann auf jeden Fall auch Oliver Glasner, der aktuell von dem, was er coacht, von dem, wie er sein Team einstellt, alles richtig macht. Das erinnert sehr an die Frankfurt-Zeiten, an die Wolfsburg-Zeiten, hat eigentlich immer mit seinen Teams zwischenzeitlich sehr, sehr große Erfolge, sehr unangenehm zu spielen, taktisch clever, kompakt und das zeigt langsam Früchte zu tragen. Und warum nicht? Also ich bin im Moment großer Fan. Ich glaube, Palace als Gegner hast du gerade nicht gerne.
Nee, machen das wirklich überragend. Er hat natürlich auch gerade so ein bisschen diese Offensiv-Virtuosen einfach am Start. Eze, Olise, Mateta kommen gerade auch sehr gut in Form. Aber anscheinend scheint die Mannschaft auf ihn zu reagieren. Ich glaube, er ist ein Trainer, der sehr viel taktische Arbeit auch macht. Das ist vielleicht so ein bisschen untergegangen die letzten Jahre unter Hodgson, unter Vieira, sondern vielleicht eher so praktische Trainer. Ich glaube, er ist auch ein Theoretiker. Das scheint dem Verein zu liegen. Und ich denke mal, wenn sie so weiter Fußball spielen, dann schauen wir ihnen alle sehr, sehr gerne zu. Sind das zweitformstärkste Team gerade in der Liga, haben die letzten 3 Premier League-Spiele gewonnen. Das hat nur Man City geschafft, die letzten 4 gewonnen haben. Also direkt dahinter folgen sie. Und 39 Punkte, mit dem Abstieg haben sie nichts mehr zu tun. Schauen vielleicht sogar nochmal nach oben auf Fulham, auf die Wolves, die auch nur 3-4 Punkte entfernt sind. Das könnten sie noch schaffen. Und ich denke, dann gibt es ein spannendes Transferfenster, weil Glas natürlich auch ein riesiges Netzwerk hat. Er ist ein schlauer Trainer, der gerne scoutet, glaube ich auch. Deswegen, da dürften Palace-Fans sich auf einiges freuen.
Wir auch. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Bevor wir die Folge schließen, würde ich noch ein Zitat gerne ganz kurz mit dir anreißen, weil es, glaube ich, einfach der Vollständigkeit halber in diese Folge gehört. Und zwar hat sich der Premier League CEO Richard Masters gemeldet und hat gesagt, "The hearing into Man City's 115 charges will take place in the near future." Gemeint sind die formal hearings, also Anhörungen zu diesen ominösen Strafbeständen, die ja schon länger im Raum stehen. Und eben knapp 113 inhaltliche Fälle reicher sind, als wenn wir über Nottingham und Everton sprechen. Das Ganze scheint Form anzunehmen. Wie würdest du das einordnen?
Es muss bald passieren. Das geht nicht mehr, dass das einfach nach wie vor in der Luft hängt und dass es rausgezögert wird, von welchen Parteien auch immer. Das kann sich die Liga, der Wettbewerb, das Land einfach nicht leisten. Wenn Nottingham, wenn Everton mit harten Strafen sanktioniert werden, wenn ihnen wirklich Punkte abgezogen werden, und dann hast du den Verein, der jetzt 6 in 7 Premier League Meisterschaften holt, der 115 Anklagepunkte einfach mit sich rumschleppen darf, ohne dass irgendwas passiert. Das muss aufgelöst werden. Deswegen lieber heute als morgen. Das ist schon viel zu spät eigentlich.
Ja, wird dann also wahrscheinlich bald wieder Zeit, dass wir unseren inneren Juristen finden und versuchen, das für euch dann natürlich runterzubrechen. Aber ja, bin bei dir. Also alles, was Klarheit schafft in diesem Fall und das irgendwie abhaken kann, ist, glaube ich, ein guter Step. Und ich bin super gespannt, wie sich das dann inhaltlich auswirken wird.
Ja, sehr gut, nochmal zum Abschluss hier das reingebracht zu haben. Da schauen wir einfach auch drauf. Und wie gesagt, das muss schnellstmöglich geklärt werden. Den Spieler des Spieltags, den klemmen wir uns, weil das war ja ein zerpflückter Spieltag, wo es ja auch schon einige Partien von vorher gab. Die Ergebnisse, die sparen wir uns jetzt auch. Wie gesagt, der nächste Spieltag steht ja jetzt direkt heute und morgen vor der Haustür. Da werden wir schauen, ob wir das vielleicht nochmal extra covern Anfang nächster Woche, aber die nächsten Tage erstmal nicht. Dafür waren wir heute auf Sendung. Hat uns, glaube ich, beiden großen Spaß gemacht. Eine ganz ungewöhnliche Zeit, dieser Samstagmorgen. Aber ich glaube, wir beide waren auch sehr frisch. Hat uns, wie gesagt, große Freude bereitet. Lasst gerne etwas Support da auf Instagram, auf X. Folgt uns, gebt uns eine gute Bewertung. PayPal-Link in der Folgenbeschreibung, um uns zu unterstützen finanziell. Das ist natürlich auch immer von uns beiden sehr willkommen, weil wir hier unsere Arbeit natürlich auch weiter leisten wollen. Und ansonsten habt jetzt also ein schönes Wochenende und genießt den Premier League-Spieltag.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.